Hallo und willkommen bei Verkrebst nochmal. In diesem Podcast geht es nicht um Medizinisches und du erhältst auch keine Gesundheitstipps. Hier erzählen Betroffene von ihren Erfahrungen und was ihnen dabei geholfen hat oder immer noch hilft, gegen den Krebs zu kämpfen. Außerdem hören wir Angehörige, die versuchen, die plötzliche Diagnose oder sogar Tod eines ihrer Liebsten zu verarbeiten. Und vielleicht findest ja genau du einen Ansatz, der dir hilft, diese schwierige Situation zu bewältigen. Hallo und danke fürs Einschalten. Heute sitzt Simone neben mir. Simone war 2025 alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, als bei ihr ein bösartiger Hirntumor, ein Astrozytom, diagnostiziert wurde. Hallo Simone, vielen Dank, dass du heute da bist und uns deine Geschichte erzählst.
Hallo. Als erstes, ja, wie ihr schon wisst, ich bin Simone, war damals alleinerziehend und im Februar letzten Jahres wurde bei mir ein bösartiger Gehirntumor festgestellt, der sich durch Warnsignale deutlich machte, wie eine vollständige Blasenentleerung oder ich hatte Gliederschmerzen am ganzen Körper. Ich hatte auch immer öfter Migräne, was ich irgendwie nicht verstanden habe, aber irgendwie habe ich dann zu meinem Vater schon gesagt, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ich habe hier irgendwas im Kopf, was einfach nicht passt. Gut, dann ein paar Tage später hatte ich noch einen Kochkurs mit meiner Schwester zusammen. Da ging alles gut. Am Samstag fühlte ich mich dann auch nicht so wohl. Und am Sonntag habe ich festgestellt, dass ich einfach Gliederschmerzen überall hatte, eine blaue Zunge. Meine Blase hatte sich komplett entleert und ich dachte mir so, also irgendwas stimmt mit mir überhaupt nicht. Ich habe normalerweise meiner Mama jeden Morgen geschrieben, habe ich auch nicht gemacht. Meine Mama ist dann schon ein bisschen skeptisch geworden, hat sich gedacht, mal schauen, da stimmt was nicht. Ich habe so im Gefühl, ich konnte aber nicht schreiben, nicht antworten, ich war einfach K.O. Ich habe versucht, Popcorn zu machen, hat aber nicht funktioniert. Also ich hatte den Topf zwar mit Öl auf dem Herd, aber ich hatte ihn nie eingeschaltet oder irgendetwas. Mhm. Also die Kinder waren nie in Gefahr, aber das hat einfach alles nicht mehr so zusammengepasst. Und dann ist meine Mama wirklich aufs Fahrrad gestiegen, ist hergekommen und hat gesagt, irgendwas stimmt da nicht. Sie hat Gott sei Dank keinen Zweitschlüssel. Ist dann in die Wohnung gekommen und hat gesagt, was ist mit meiner Mama los? Ja, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war halt total flach, bin gelegen auf der Couch, konnte mich eigentlich kaum bewegen oder irgendetwas. Meine Mama hat dann die Kinder versorgt und halt da dazu geschaut, dass sie auch...
Ein Hoch auf die Mama.
Ja, genau, ein Hoch auf die Mama. dann hat sie gesagt, also bei dir ist irgendwas richtig faul. Du gehst morgen zum Arzt und ich schreibe jetzt dem Vater deiner Kinder. Wenn er mit den Kindern klarkommt, ist gut, sonst packe ich alle drei zusammen und dann fahren wir zu mir nach Hause, weil das kann so nicht sein. Gut. Dann ist er dann aber gleich mal gekommen, hat gesagt, er wird sich um uns kümmern und alles war dann gut. So, dann am nächsten Tag bin ich mit meiner Mama zum Arzt. Dann hat man das als leichte Grippe, Magen-Darm-Grippe, was auch immer.
Mhm. Trotz der blauen Zunge.
Die blaue Zunge habe ich ihm auch gezeigt, aber war keine Reaktion.
Ein klassisches Merkmal oder Anerkennungszeichen für so einen Tumor? Oder?
Nein, das ist aber das Merkmal für einen epileptischen Anfall.
Okay.
Weil du verkrampfst dich am ganzen Körper. Mhm. Und der war bei mir von Samstag auf Sonntag unbeaufsichtigt. Und deshalb hatte ich auch Schmerzen in den Schultern, in den Schenkeln, in den Waden. Also ich habe mich einfach total verkrampft und konnte mir das aber nicht erklären. Mhm. Gut, und dann hatte ich den zweiten epileptischen Anfall, der Gott sei Dank beaufsichtigt war, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und dann hat natürlich mein Partner sofort, also mittlerweile wieder mein Partner, sofort die Rettungskräfte alarmiert, hat gesagt, ich habe einen epileptischen Anfall, aber er weiß nicht, was er tun soll und war halt relativ panisch. Mhm. Dann haben sie gesagt, wir kommen sofort. Bleiben Sie ruhig, stabile Seitenlage und einfach schauen, dass ich nicht vom Bett runterfalle. Mhm. Das war einfach das Wichtigste. Dann habe ich ganz kurz meine Augen aufgemacht, habe die Rettungssanitäter gesehen, und dann weiß ich nichts mehr. Dann brachte man mich nach Dornbirn ins Krankenhaus zur ersten Untersuchung. Dann haben sie gesagt, ja, wir müssen nach Rankweil, weil die sind da spezialisierter für epileptische Anfälle. Und dann wurde aber auch ein MRT gemacht in Feldkirch, um entweder auszuschließen oder festzustellen, was ich denn wirklich habe. Anfangs war die Rede von einem Glioblastom, das ist auch ein bösartiger Gehirntumor, Grad 4. Hat sich dann aber später nach dem Tumoreinsenden als Astrozytom rausgestellt. Aber immer noch Grad 4. Bösartig war er immer noch. Gut, dann hat mir das der Oberarzt gesagt, mitgeteilt. Dann saß ich da und es sprudelte so richtig aus mir raus und sagte, ja, das kann ich jetzt aber nicht brauchen. Ich habe zwei kleine Kinder, ich bin alleinerziehend. Also ganz ehrlich, ich muss mich um andere Sachen kümmern, wie diese OP. Ja,
typisch Mama.
Ja,
typisch als Mama. Allererstes alles andere und die Kinder und
genau.
Nicht einmal der bösartige Gehirntumor ist Grund genug, sich Zeit für sich zu nehmen.
Genau, ungefähr so war das. Ja, und trotz allem musste der schnell raus. Ich musste da aber aufs Autofahren verzichten, was für mich total einschneidend war, weil ich mir dachte, um Gottes Willen, wie bringe ich die Kinder in den Kindergarten zu meiner Mama? Also das war einfach so wirklich doof. Die Situation war wirklich doof und ich fühlte mich da so richtig, ich muss jetzt alles organisieren, zwei Kleidernummern größer, die Kleidung kaufen vom Junge, vom Mädchen. Also ich war da so richtig im Tunnel und musste eigentlich selbst mal verarbeiten, was man mir jetzt gesagt hat. Gleichzeitig habe ich aber so daran gedacht, okay, ich würde meine Eltern, meine Schwester und auch meinen Partner total überfordern, wenn es mich nicht mehr gäbe. Weil ich meine, klar, mein Partner kann auch Pausenbrot machen, aber er ist schon froh, wenn ich das übernehme. Wie ich denke, alle Papas. Und ja, auch meine Schwester, die hat halt gesagt, ja, es war nur ein Migräneschub und jetzt war es halt wirklich was Bösartiges. Und da hat sie sich auch total die Vorwürfe gemacht, dass sie nicht reagiert hat. Und ich habe aber zu ihnen allen gesagt, ihr müsst euch keine Vorwürfe machen, weil ich habe auch nicht daran gedacht, dass ich sowas habe, oder? Also, ja. Dann hatte ich also die 3 Wochen Zeit, um alles zu organisieren. Also wirklich von A bis Z. Wer übernimmt mir die Kinder? Die Mama hat die Kinder genommen. Der Papa hat mich in der Zeit zu allen Terminen, also CTs, auch in Bregenz war... In Bregenz hatte ich auch einen Termin, da hat er mich hingebracht wegen der Wach-OP und halt ganz viele Termine, die ich jetzt auf einmal nicht mehr selbst wahrnehmen konnte, sondern immer den Papa dafür brauchte. Und natürlich, mein Partner war da, aber er war selber total überrumpelt und überfordert mit dem Ganzen, denn damit hat halt wirklich niemand gerechnet. Gut. Und als es dann soweit war, hatte ich die Entscheidung, okay, wie erkläre ich das meinen Kindern? Ich musste...
Wie alt waren die zu dem Zeitpunkt?
Damals ist schon 6 geworden, war noch 2. Und dann war das Thema halt, damals hatten sie super gerne Super Mario angeschaut. Und dann habe ich ihnen halt erklärt, dass ich einen bösen Bowser im Kopf habe und man den rausoperieren muss. Dass alles gut wird. Auf jeden Fall war ich dann am 16. musste ich ins Krankenhaus nach Belkirch gebracht werden. Da stand dann das OP-Team auch schon bereit. Und am 17. war ich dann in einer 5-stündigen OP. Davon war ich ungefähr 1,5 Stunden wach.
Okay.
Ja, also das war, für mich war es halt, ich gehe jetzt in den OP und dann habe ich das auch abgehakt. Also für mich war das so Step by Step, aber es war das Schwierigste, nicht zu wissen, ob ich meine Kinder aufwachsen sehe oder nicht.
Ja.
Das war einfach scheiße. Ja, auf jeden Fall sind wir dann oder bin ich dann operiert worden. Ich wurde zuerst in den Tiefschlaf gelegt, dann wurde ich so ein bisschen zurückgeholt, damit ich antworten kann.
Zu schauen, ob es irgendwie was anderes ist.
Genau. Dann habe ich meistens das Gesicht verzogen. Also, ja, es war irgendwie witzig, das mal erlebt zu haben. Ich brauche es aber nicht mehr.
Oi, oi, oi. So once in a life habe ich es
abgehakt.
Danke. Kann man mitreden, aber...
Genau.
Oh Gott.
Dann war ich da ungefähr eineinhalb Stunden wach und dann wurde ich wieder in den Tiefschlaf gelegt und dann wurde halt geklammert und genäht und was man halt da so tun muss. Und dann hat man mich gefragt, ob ich meinen Partner anrufen möchte. Und ich so, ja klar. Hab die Augen noch zugehabt, hab gesagt, ja, ich bin jetzt auf der Intensivstation und ich muss jetzt schlafen. Ich bin so müde. Und dann hat er so gesagt, das glaubt mir kein Mensch. Also, willst du mit deiner Mama sprechen? Ich so, ja, ja, gib sie mir kurz. Dann habe ich halt der auch gesagt, also ich habe das alles gut überstanden, aber ich bin jetzt so müde, ich muss jetzt schlafen. Und dann war ich einfach auf der Intensivstation 2 Tage, wo man halt alles überwacht hat.
Aber warst du quasi im Koma oder schon wach?
Ich war schon wach.
Okay, aber gut. Ich habe einfach nur müde geschlafen. Und geschlafen.
Genau,
oder?
Genau.
Dass man jetzt,
ja. Ja, ja, nee, also ich war nie im Koma, aber ich war einfach wirklich hundemüde.
Ja, klar. Ich meine, ist hier so kein kleiner Angriff.
Ja, genau, also ja. Dem war das 6 cm groß, also es war schon doch nochmal so, dass sich mein Gehirn nach links verlagert hatte. Ja, also es war wirklich kein kleiner Eingriff. Ja. Und dann, das Schlimmste war aber dann für mich, dass ich mein Handy bei mir hatte und ich nicht wusste, wie was funktioniert.
Mhm.
Ich hatte da zum Glück 2 so Gruppen erstellt. Tumor, wir machen dich zunichte. Da waren meine Eltern, meine Schwester und mein Partner drin. Und eine Gruppe habe ich erstellt für meine Arbeitskollegen, wo ich geschrieben habe, ich komme zu euch zurück.
Mhm.
Egal, wie lange es dauert.
Mhm.
Und da waren dann halt verschiedene Arbeitskollegen drin, die natürlich auch wissen wollten, ob jetzt da alles gut ist. Ich habe denen einen Daumen hoch geschrieben. Das war's.
Mhm.
Und ich konnte einfach nicht begreifen, warum alles so schwierig für mich wurde. Also ich konnte nicht mehr richtig lesen, ich konnte nicht mehr richtig schreiben, ich konnte die Buchstaben nicht mehr so richtig sortieren. Also es war richtig schwierig, da wieder reinzukommen. Und dann dachte ich mir so, das will ich so nicht. Und dann kam jemand von der Logopädie und hat eben gesagt, ja, wir haben so Zettel, die können wir dir ausdrucken, dann kannst du so ein bisschen üben. Aber überfordere dich nicht, denn wenn du einen Gedanken fasst, kann es auch gut sein, dass er einfach wieder verschwindet und sich in nichts auflöst. Und ich saß da und dachte mir, ja, das wurde mir schon gesagt, aber dass es jetzt wirklich eintrifft, war richtig scheiße.
Mhm.
Und dann dachte ich mir so, nein, also ich will für meine Kinder da sein. Und der Wendepunkt war eben, als der Termin feststand, wann ich operiert werde, war auch der Wendepunkt von meinem damals Ex-Freund zu meinem jetzigen Freund, war dann einfach, dass er gesagt hat, also wenn, dann unterstütze ich dich bis zum letzten Atemzug. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, aber er ist dann zurück zu mir gezogen und also wir leben seitdem gemeinsam und genießen das auch total. Aber es war schon wirklich ein Kampf. Und ich habe mich ständig wiederholt. Also ich habe dir 100-mal gesagt, ich habe dich lieb, obwohl ich das schon davor gesagt habe. Also es war schrecklich und ich konnte mich auf nur eine Person konzentrieren. Mhm. Wenn da Umgebungsgeräusche waren, konnte mich nicht mehr konzentrieren. Mhm. Ich dachte mir so, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Also alles, was ich früher gemacht habe, bei meiner Arbeit oder so, dass ich hier getippt habe, dann telefoniert habe und irgendwie noch im Nix irgendetwas gearbeitet habe, das konnte ich alles nicht mehr.
Mhm.
Und dann dachte ich mir so, scheiße, ich kann nicht mal die einfachsten Sachen machen. Wie soll das noch werden?
Wie viel Zeit war das so, der Moment, also wie viel Zeit ist das seit der OP vergangen?
Bis ich dann wieder klar denken konnte.
Ja, jetzt, wo du dir quasi selbst an dir gezweifelt hast, wie soll das wieder funktionieren? Wie viele Tage, Wochen
war? Also es waren sicher 3 Monate.
Okay.
Also das war schade wirklich Zeit. Und ich musste da auch wirklich Geduld haben, mir selbst.
Ja.
Denn sie haben gesagt, am besten ist, du gibst dir die Zeit, weil wenn du es erzwingen willst, dann wird das nie was. Länger. Also dann
wirst du vermutlich Ewigkeiten brauchen, bis du dich erinnerst. Mhm. Lass den Gedanken einfach wegziehen. Wenn er nochmal kommt, dann hat er das verdient, darüber nachzudenken. Und wenn er nicht nochmal kommt, dann lass ihn laufen, dann gib ihn frei. Und das habe ich mir dann gedacht. Da habe ich mir gedacht, gut, wenn du nicht bleiben willst, dann hau ab.
Ja.
Ja, und also da hatte ich schon ein bisschen so zu kämpfen. Und im September dann habe ich eigentlich so gemerkt, dass die Chemo, das Bestrahlen, dass das alles Wirkung zeigte. Also da habe ich dann schon gemerkt, okay, es ist jetzt, ich habe also einen Bruchteil von Kopfweh, wo früher Migräneschübe waren, die ich nicht ausgehalten hatte. Man soll so Warnzeichen auch deuten können, und dafür sind wir ja da, dass wir genau darüber sprechen, dass es nicht nur ein epileptischer Anfall gewesen ist, sondern bei mir ein bösartiger Gehirntumor. Und aber ich muss auch dazu sagen, ich hatte dann Chemo fortlaufend, und im Dezember dachte ich mir so, nein, mein Bauchgefühl sagt mir einfach nein. Ich weiß nicht wieso. Und dann dachte ich mir so, gut, ich habe im Januar diesen Jahres ein MRT. Also, warum nicht pausieren? Ich hatte nämlich Nervenschmerzen, meine Haare sind mir ausgegangen, von der Bestrahlung schon. Also es war wirklich, dass ich mir gedacht habe, nein, ich will das jetzt nicht mehr. Und dann war dann die erlösende Botschaft, dass es nicht nachgewachsen ist, dass ich eigentlich die letzten zwei Chemos auch nicht mehr benötigt habe.
Okay.
Also gut, dass ich da auf mein Bauchgefühl gehört habe, weil meine Freunde, Verwandten, Bekannten, alle rieten mir weiterzumachen, ich darf doch nicht absetzen und was ist, wenn das wieder wächst? Und die Gedanken sind mir auch durch den Kopf gegangen. Oder? Ich dachte mir da auch, oh, soll ich auf mein Bauchgefühl vertrauen oder soll ich weitermachen? Weil das ist wirklich eine schwierige Entscheidung. Das muss auch jeder für sich selber dann in dem Moment entscheiden, falls er betroffen ist oder wird. Aber für mich war das damals die richtige Entscheidung, und ich hatte dann auch die Bestätigung nach dem MRT, was alle 3 Monate ja bei mir jetzt stattfindet, dass ich damals recht hatte und meinem Bauchgefühl vertrauen konnte, dass ich das nicht mehr gebraucht habe.
Okay.
Und ja, somit war das in Kurzfassung mein Jahr, mein letztes Jahr.
Ja. Beschissenes?
Mein ziemlich beschissenes letztes Jahr. Und trotzdem, wenn man positiv gestimmt ist, hat man so eine selbstheilende Wirkung auf den Körper. Also immer positiv bleiben. Bitte auch die Warnsignale erkennen. Also wenn man eine blaue Zunge hat, dann hat man wahrscheinlich auch unbeaufsichtigte epileptische Anfälle in der Nacht. Und dann sollte man sich nicht abschütteln lassen vom Arzt, der sagt, ja, ja, du hast Grippe, weil ich habe ihm die blaue Zunge ja gezeigt, sondern wirklich auf den Körper hören. Und eine komplett entleerte Blase ist auch nicht normal.
Nicht normal, nein.
Ja, aber da dachte ich mir, ja, vielleicht beim zweiten Kind ist ja was kaputt gegangen, man weiß es nicht, oder?
Ja, also, klar.
Ich hatte 100 Ausreden für alles, aber für die blaue Zunge nicht. Da dachte ich mir schon, irgendwas ist ganz komisch bei mir.
Ja.
Und das Positive an allem war, dass ich jetzt nicht als geheilt gelte, aber ich bin mit meinem Partner wieder zusammen. Wir haben ein sehr harmonisches Familienleben, würde ich sagen. Und auf jeden Fall wirklich nochmal danke an Mama, Papa, Schwester und an meine Partner, dass sie so tatkräftig mich unterstützt haben, mir einen Sudoku-Block gekauft haben oder diese Rätselhefte und alles Mögliche. Also sie haben mich wirklich super unterstützt und ein großes Dankeschön auch an die.
Ich hoffe, das hören Sie sicher.
Ja.
Aber ist auch ganz wichtig zu sagen. Ich glaube, so, wenn man in so einer Situation ist, gibt es nichts Wichtigeres als das Umfeld, das einen da irgendwie unterstützt.
Und man weiß dann auch, wer wirklich da ist oder nicht.
Ja.
Und ich hatte da wirklich 2 Freundinnen, die nicht von meiner Seite gewichen sind. Auch ein großes Lob an die. Weil ich musste mich wirklich oft wiederholen, und das war wahrscheinlich sehr anstrengend für euch.
Aber ich glaube, das Verständnis ist so mit der Hintergrundgeschichte auf jeden Fall. Also wenn ich da gegeben war, dann.
Ja.
Das ist schon schön, schön. Ich finde auch, dass es ab und zu Beziehungen auch zusammenschweißen kann. Ich meine jetzt gerade wie bei dir und bei deinem Partner oder eben, ja, es schweißt schon irgendwie zusammen solche Situationen. Ja, ja, auf jeden Fall.
Er hatte sich einfach entschieden, mich da nicht alleine lassen zu wollen.
Ja, sehr schön. So soll es sein.
Ja, genau.
Genau. Wenn es etwas Positives aus der Situation gibt, dann das.
Ja, ja, absolut.
Sehr schön. Ich würde eigentlich gerne mit dir auch noch ein bisschen über das Thema Kinder und wie gehst du damit um, weil, also wenn der Große schon 6 war, der hat ja schon vieles mitgekriegt.
Mhm.
Bei mir ist der Große jetzt 6, der fängt jetzt an, Fragen zu stellen und ja, ich meine, abgesehen davon, dass du ihm gesagt hast, er ist ein großer Bowser im Kopf, das finde ich eigentlich eine super Klärung, weil es irgendwie bildlich auch der Kleine weiß, okay, da ist jetzt irgendwas, das muss eliminiert werden.
Ja, genau. Genau.
Genau, aber stellt er jetzt noch Fragen oder weiß er inzwischen, also, was es war?
Er hat
oder?
Einfach alles mit mir durchlebt, auch die Kleine.
Mhm.
Ich habe halt gesagt, wenn ich Chemo habe, dann müsst ihr verstehen, ihr müsst alleine ins Bett, ihr müsst alleine eure Zähne putzen. Ich kann in der Woche, kann ich einfach nicht, weil ich musste die Chemo immer oral nehmen, also mit in Tablettenform.
Ja.
Und da wussten sie dann schon, dass wenn ich die Chemo nehme, und das habe ich immer erst gegen Abend gemacht, aber da war ich dann einfach wirklich ausgenockt. Ich konnte da nicht reagieren, ich konnte auch nicht mehr zurück zu ihnen ins Zimmer laufen, sondern sie mussten rauskommen und es mir auf der Couch, blöd gesagt, sagen.
Yeah.
Und sie haben alles mitbekommen. Angefangen von den Haaren abrasieren bis über... eben bei der Chemo, dass sie rauskommen müssen zu mir und dann mit mir sprechen müssen, aber sie auch selbstständig wieder ins Bett gehen. Das habe ich auch zusammen gesagt. Also ich nehme jetzt die Tablette und ich werde dann nach einer halben Stunde wirklich nicht mehr so sein, wie ich es vorher war. Also bitte verstehe das, putz dir deine Zähne selber, schau zu deiner kleinen Schwester. Teilweise war dann mein Freund da, teilweise hat er hat ja Früh- und Spätschicht.
Okay.
War er dann nicht da und dann musste ich es ihm halt einfach erklären, dass er dann die Kleine auch mitnimmt. Oder? Also es ist schon...
Ich große finde Verantwortung.
Das, ja, ja, absolut. Und ich habe ihm aber da vertraut, dass er das auch macht und er war da wirklich, da gibt es gar nichts. Also da war er richtig angenehm und hat gesagt, ich helfe dir, ich unterstütze dich. Was er dann nicht ganz verstanden hat, ist, wo ich an Mamas Geburtstag die Haare abrasiert habe, weil ich hatte hinten lange Haare und hier vorne, also wirklich, zuerst waren es ein paar einzelne Haare und irgendwann waren so richtig büschelweise Haare. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, das funktioniert so einfach nicht. Und dann habe ich an Mamas Geburtstag, habe ich mir meine Glatze geschnitten und musste dann halt auch meinem Partner Bescheid geben, dass er da hinten noch ein bisschen aufräumt. Aber ich habe da einen richtig stabilen Tag gehabt. Und es ist immer besser, wenn man sich darüber auch hinaustraut. Aber es ist immer besser, finde ich, wenn man das an einem stabilen Tag macht und für sich selber entscheidet, das geht so nicht mehr, wie wenn man einen Friseurtermin hat und sich da dann die Haare abschneiden lässt. Ich weiß nicht, was das mit mir gemacht hätte. Also das wäre für mich wahrscheinlich gar nicht in Frage gekommen. Aber der war total nett und fürsorglich und hilfsbereit, was man jetzt nicht mehr so behaupten kann. Aber in der Zeit war er wirklich, also umgänglich, er war super lieb, er hat auch viel Verständnis dafür gehabt. Also da war er wirklich...
Ich glaube, die Kinder merken das auch irgendwo, dass es jetzt einfach gerade der Mama nicht so gut geht und da einfach auch ein bisschen stark sein muss.
Ja, genau.
Oder einfach, die haben das, also unterbewusst, das, irgendwie das Gespür, hey, jetzt stimmt irgendwie etwas nicht und passen sich da eigentlich sehr schnell an.
Ja. Ja, das hatte ich auch, das Gefühl.
Mhm.
Ja, und auch wenn ich ins Krankenhaus musste, hat mir immer meine Mama die Kinder übernommen. Mhm. Der Papa hat mich immer gefahren. Meine Schwester hat selber 2 kleine Kinder zu Hause, die halt auch ständig krank waren. Dann wollten wir sie auch nicht zusammenbringen.
Ja, klar.
Mein Partner hat
für dich auch wieder Gefahr, dann dich anzustecken gerade mit.
Genau, eben. Das war dann halt auch immer so ein Thema, so wegen meiner Chemo dürfen die Kinder nicht zusammenkommen, weil sonst die was mitbringen könnten und. Und sie haben, ich glaube, sie haben relativ viel davon mitgenommen, weil es hat sie auch ein Stückweise oder ein Stückchen geprägt. Mhm. Also ja, ich glaube schon, dass das auch der entscheidende Punkt war, warum dann er hingegangen ist, also mein Sohn, und gesagt hat, doch, ich unterstütze dich, Mama, und ich helfe dir, und wenn es dir nicht gut geht. Und es ist auch heute noch so, dass er lieber Bio-Obst kauft, wie das, wo halt einfach im Laden steht oder so, weil er denkt, das ist für mich besser.
Okay.
Also das ist schon, das hat ihn schon geprägt.
Ja, das glaube ich.
Auf eine Art und Weise, ja.
Einfach auch der Umgang von den anderen, oder das kommt wahrscheinlich eher vom Umfeld, von Geschwistern, Eltern, wenn sie dir Sachen bringen oder so, und dass er da merkt, aha, okay, das sind Sachen, auf die ich aufpassen kann, und sich das gemerkt hat.
Ja. Und er fragt mich auch immer, Mama, darfst du noch Cola trinken? Sage ich, nein, weil ich sollte eben Zucker und Weißmehl sollte ich vermeiden. Mhm. Und ja, also er hat das wirklich für sich verinnerlicht und sagt dann auch, ich esse schon zwischendurch mal Zucker.
Ja.
Das ist aber meinen Tagen geschuldet. da wusste man ja auch nicht, ob ich nochmal Kinder bekommen kann oder nicht. Und dann haben sie sich auch abgesichert im Krankenhaus, dass ich vermutlich nicht mehr schwanger werden kann. Mhm. Also das war auch, und dann habe ich gesagt, ich habe zwei Kinder, das reicht vollkommen. Ich habe jetzt nicht vor, zum noch ein drittes oder viertes zu haben. Ja. Aber auch da wurde mir zuerst richtig klar, okay, es geht nicht mehr so um eine Lappalie, sondern Sprint, sondern es wird ein Marathonlauf. Ja. Den muss ich aber durchziehen, weil ansonsten würde ich jetzt nicht mehr hier sitzen und sagen, es geht mir richtig gut.
Ja. Ja. Aber schön, dass du das sagen kannst. Auch wenn du quasi nicht als geheilt giltst, aber oder auch nie wirst.
Ja.
Ist einfach so.
Ja.
Aber trotzdem sagen kannst, und jetzt geht es mir trotzdem gut.
Ja.
Ja. Absolut. Das ist ja super.
Mhm. Ja.
Und ist in dem Fall der Tumor bei dir im Kopf immer noch der böse Bowser, oder hast du es ihm irgendwie nochmal erklärt, was da genau passiert ist?
Also man konnte einen Großteil rausnehmen, einen kleinen Teil konnte man nicht, aber der hat sich jetzt verkapselt.
Ja.
Und ich habe ihm dann natürlich auch die Narbe gezeigt und alles, und dann habe ich gesagt, guck, hier hat man den Bowser rausgenommen.
Ja.
Weil der hat mich da gestört und ich wollte das so nicht. Mhm. Und ich habe den nicht eingeladen, also musste der raus.
Ja.
Und es ist zwar noch ein Reststück da, aber der hat sich verkapselt und von dem geht keine Gefahr mehr aus. Aber ich muss trotzdem immer wieder zum MRT.
Ja.
Und dann habe ich habe ihm das einfach jetzt nicht so erklärt, so hier, schau mal, das ist ein Tumor, sondern ich habe einfach gesagt, der Bowser ist jetzt draußen, der wurde jetzt entfernt, Gott sei Dank geht es mir wieder gut, habe ich keine Einschränkungen in der Motorik, in der Sprache, weil das kann alles auch bei einer Kopf-OP natürlich passieren, oder? Ja. Dass man keine Konzentration mehr hat, dass man sich nicht mehr orientieren kann oder dass man nicht mehr weiß, wo gehört der Sock hin, zum Beispiel.
Ja, also das Kleinigkeiten, die
schiefgehen können. Wirklich Sachen, die ich happy bin, dass es nicht so geworden ist und dass ich jetzt sagen kann, es geht mir richtig gut, ich kann wieder Pausenbrote spielen und das war mein Ziel.
Okay.
Ja.
Na, ich frage nur so genau, weil eben, also mein jetzt Großer, der war ja damals eineinhalb etwa, und der fängt eben jetzt an, Fragen zu stellen, weil ich ja immer sehr offen auch mit dem Thema umgegangen bin, auch dem Kleinen gegenüber. Mhm. Und der ist jetzt langsam schon so weit, dass er fragt oder halt weiß, dass es Krebs war, und fragt, und was ist Krebs und wie ist das? Und natürlich auch immer, wenn ich zur Kontrolle ins Krankenhaus gehe, weil Krankenhaus ist für kleine Kinder immer so, oh je, Doktor, Arzt, da ist was Schlimmes passiert, und ich will ihm ja die Angst irgendwie wegnehmen und sagen, nein, ich muss nur zur Kontrolle, du weißt, dass ich mal schwer krank war und jetzt einfach nur schauen muss, ob immer noch alles gut ist.
Ja, genau.
Und er ist jetzt gerade in so einem Alter, wo er jedes Wissen aufsaugt, und der hat da angefangen, mit meinem Mann den Podcast von ARD, den Checker Tobi, anzuhören. Und da gibt es ja, in jeder Folge geht es um verschiedene Themen, und einmal kam mein Mann zu mir und sagt, da ist eine Folge über Krebs. Er möchte sie anhören, aber ich glaube, das ist deine Aufgabe.
Ja.
Und wir haben das tatsächlich gemacht. Vor ein paar Wochen sind wir in der Küche gestanden, haben was zubereitet. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, jetzt hören wir uns die Folge an. Weil ich denke, das ist immer sehr kindgerecht. Und ich fand das sehr bewundernswert. Da ging es um einen 9-Jährigen, der Leukämie hatte und eigentlich genau das Gleiche wollte, wie wir jetzt machen. Mhm. Einfach darüber sprechen, Aufmerksamkeit zu erregen und auch zu zeigen, in Glücksfällen ist es nicht mehr ein Todesurteil, sondern ja, auch er als 9-Jähriger mit Leukämie oder ist inzwischen wieder geheilt, kann ein normales Leben und eine normale Kindheit haben. Und ja, ich habe die Folgen mit ihm angehört und ja, er hat danach gar nicht mehr so viele Fragen gestellt, aber so zwischendrin sagt er, ach Mama, das weißt du doch schon alles, aber ich weiß es noch nicht, drum hören wir das jetzt an. Ja. Drum frage ich so, weil ich möchte auch einfach die verschiedenen, wie geht jemand damit um, jeder hat ganz eine andere Zugehensweise und ja, darum frage ich dann auch mal so genau, aber bei euch ist es und bleibt es im Moment einfach noch der Bowser.
Ja, genau. Genau. Das war der Bowser, der bleibt der Bowser. Ja. Der musste raus und jetzt ist wieder gut.
Ja, super. Ja. Das ist doch perfekt.
Ja, voll.
Aber schön, eben so kindlich zu erklären, ja, dass ich das ja irgendwie...
Eben, weil er hat damals super gerne Super Mario angeschaut und dann dachte ich mir so, wie erkläre ich ihm das? Und der Bösewicht ist der Bowser.
Ja, klar.
Und dann dachte ich mir so, ja gut. Dann erkläre ich ihm einfach, dass der nicht eingeladen wurde, er sich da trotzdem festgesetzt hat und ich den aber nicht will und deshalb muss er rausoperiert werden. Und er hat das dann einfach so hingenommen und hat gesagt, okay, dann sehen wir uns in einer Woche. Und ich so, ja, gut. Also der war da ziemlich schmerzfrei.
Ja.
Ich dachte mir dann schon so, oh mein Gott, sehe ich meine Kinder groß werden.
Ja,
okay. Also Du hast 1000 Fragen für dich selber, aber du willst natürlich auch, dass alles rundherum abgeklärt ist, besprochen wurde und. Also da hatte ich schon meine Bedenken, dass ich in diesen 3 Wochen alles so komprimiert hinbekomme, was ich vorher in 30 Jahren nicht besprochen habe.
Ja.
Ja.
Na klar, aber mit den ganzen Terminen, irgendwie hat man ja eben, als war man das
Gefühl... Man muss dann ein bisschen schwimmt.
Ja.
Genau. Auf alle Fälle. Und die Welle auf die andere rettet, aber ja.
Doch. Ja, hat geklappt.
Hat geklappt, Gott sei Dank.
Super, perfekt. Und die Kleine ist die, hat die das?
Die fragt manchmal so, wie geht's dir?
Ja.
So gut. Dann sagt sie so, spürst du noch was? Sag ich nein. Und sie, okay. Und das war's.
Ah, ja.
Ja. Also die ist total angenehm. Kann natürlich sein, dass später auch Fragen aufkommen werden. Aber ich glaube, durch das, dass sie 2 war und relativ viel mitbekommen hat, aber sich nicht ausdrücken konnte, glaube ich, habe ich dem das so gut erklärt, dass er das auch irgendwo verstanden hat. Also ich glaube, wenn man es kindgerecht erklärt, egal was man von einer Art von Tumor, Krebserkrankung hat, ich glaube, es kommt immer auf die Person drauf an und wie man es den Kindern dann auch erklärt.
Aber ich glaube, dass es auch eben, weil du sagst, so gut erklärt ist oder auch nie wirklich ein Tabuthema war, eben weil du auch die Angst haben musstest. Ja, eine Hirn-OP ist ja einfach ein großer Eingriff, man weiß nicht, was passiert. Dass es vielleicht die Kinder darum auch schon recht früh gut verarbeiten konnten, weil sie einfach von vornherein wussten, okay, da ist was, es kann was passieren, aber wir hoffen es jetzt einfach nicht. Wir geben da einfach unser Bestes, dass das wieder alles glatt läuft. Und doch.
Ja, das war von meiner Seite aus auch der Wunsch, dass ich einfach wieder selber Auto fahren kann, dass ich wieder selber allen Tätigkeiten nachgehen kann, also Wäsche waschen, kochen, putzen, Sachen, die eine Mama halt machen muss.
Genau, die ein Papa so könnte, aber...
Genau,
ja,
Genau, nee, also ich bin einfach froh und dankbar, dass ich tolle Unterstützung hatte, dass ich einen super Background gehabt habe und auch immer noch habe. Ich weiß jetzt, auf wen ich mich verlassen kann und bei wem es einfach heiße Luft war.
Ja.
Du kannst immer zu mir kommen, ja, wenn dann sowas ist, dann sind sie weit, weit weg, aber nicht da, wo man sie braucht.
Ja.
Und ja, das hat mir das schon aufgezeigt. Also,
okay. Ja. Ich versuchte immer ein bisschen, weiß nicht, pragmatisch drüber zu denken, weil ich glaube, es kommt da jeder irgendwie in so eine Ausnahmesituation und für mich war es so, okay, da kann jemand gerade einfach auch nicht damit umgehen, mit allem, was da gerade passiert und das ist schon auch, ich glaube, für das gesamte Umfeld einfach etwas, was nicht abschreckend wirkt, aber halt man weiß einfach in dem Moment nicht, wie, ja,
du weißt nicht, wie es weitergeht.
Genau.
Ob ich nochmal einen Atemzug nehme oder nicht, das wussten wir alle nicht und ich sowieso nicht, aber ich habe gesagt, also wenn es da draußen Schutzengel gibt, dann passt jetzt auf mich auf. Ich habe nämlich was Großes vor. Seid ihr jetzt bereit? Weil ich muss jetzt in den OP und das war dann auch mein letzter Gedanke.
Ja.
Und dachte ich mir so, also wenn es Schutzengel gibt, dann seid bitte da, sonst wache ich vermutlich nicht mehr auf. Und das war's dann.
Ja.
Ja.
Aber die Schutzengel haben aufgepasst.
Die haben aufgepasst, die machen einen super Job.
Ja. Ich finde, das ist ein super tolles Schlusswort irgendwie. Oder gibt es noch irgendetwas, wo du alles gesagt hast? Alles gesagt, okay. Dann, Simone, ich möchte gerne unseren Zuhörern immer anbieten, wenn jemand speziell zu deiner Folge irgendwelche Fragen hat, ob ich die dann einfach an dich weiterleiten darf und dass du uns die dann im Nachhinein beantwortest. Sei es jetzt eben, wenn es irgendetwas Typisches zu deinem Tumor ist oder Fragen zum Umgang mit den Kindern, weil die sich denken, hey, das ist ein richtig guter Ansatz, genauso möchte ich mir das auch irgendwie nehmen. Mhm. Wäre das für dich in Ordnung?
Absolut.
Super, das freut uns. Ja gut, dann sage ich vielen Dank nochmal für deine Offenheit, deine Geschichte mit uns zu teilen.
Gerne.
Und euch danke ich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Tschüss!
Wer die größten Stars der Welt vertritt, der besitzt enorme Macht. Aber wie gewinnt man das Vertrauen der Stars, um an diese Macht zu kommen? Alan Klein hat's geschafft. Er hat nämlich genau das zu seinem Geschäftsmodell gemacht. Er verhalf Bobby Darin zu mehr Geld, verschaffte Sam Cooke bessere Verträge, überzeugte die Rolling Stones und schließlich auch John Lennon, George Harrison und Ringo Starr. Nur einer traute ihm nie, Paul McCartney. Und warum ausgerechnet der Recht behalten sollte, erzählt die neue Folge von Tatort Musik.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.